irgendwie jetzt schon sichtbar ist. Und es gibt Orte auf der Welt, wo es noch intensiver ist als Costa Rica. Also es gibt Orte, irgendwie, da würden die Costa Ricaner sagen, da werde ich ja neidisch, wenn ich das höre und weiß, dass da noch mehr zu erreichen ist. Und das macht mir echt Mut. Und ich weiß einfach, dass Gott es für Deutschland auch will. Ich weiß, dass Jesus nicht will, dass in Remscheid einer verloren geht. Ich weiß, dass Jesus das Bergische Land genauso auf dem Herzen liegt, wie irgendwelche Orte, die ich da wegen Spanisch noch nicht mal aussprechen könnte. Und dass Jesus die Leute hier auch sieht und dass er will, dass Menschen in sein Reich kommen. Und das ist echt so ein Thema, das mich wieder mehr beschäftigt. So in den letzten paar Wochen kam es einfach wieder mehr, dass ich merke, dass wir diesen Auftrag haben zur Evangelisation. Und dass Evangelisation nicht irgendwie etwas ist, was wir nur machen, wenn wir gerade nichts anderes zu tun haben, sondern dass es wirklich etwas ist, warum wir hier sind. Und das Letzte, was Jesus gesagt hat, war, als er sich mit seinen Jüngern getroffen hat, geht hin in alle Welt, macht alle zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und dann bin ich bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist letzten Endes wie der Auftrag der Gemeinde. Ist natürlich, Gemeinde ist ein bisschen komplexer als dieser eine Auftrag, aber eigentlich muss alles, was wir machen, muss da rein münden, dass Menschen für Jesus gewonnen werden und dass sie ins Reich Gottes hineinkommen. Und es ist auch das, worüber ich heute gerne predigen möchte, und da fand ich es gut, dass Sandra diese Geschichte aus dem Alltag erzählt hat, weil ich gerne über Alltag predigen möchte und darüber, wie das Reich Gottes sich ausbreitet durch vollkommen alltägliche Dinge, wie es nicht irgendwie nur die Stars sind, die irgendwas verbreiten, also Leute, wo wir meinen, da kommen wir ja niemals hin, sondern wie das Reich Gottes eigentlich davon lebt, dass jeder mit Jesus am Start ist und dass jeder die Dinge tut, die Gott ihm aufs Herz legt. Ich habe letztes Mal über Ausbildung gepredigt und habe gesagt, wie das eigentlich so der wichtigste Faktor, wenn man Gott kennenlernen will, es ist einfach das zu machen, was Gott uns aufträgt. Ich finde das nach wie vor seltsam, dass eigentlich in keinem Jüngerschaftsbuch das erwähnt ist. Eigentlich sagen die meisten Leute, wenn man sie fragen würde, sagen ja, wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du Bibel lesen und vielleicht beten und noch dieses und jenes Buch lesen und in Gottesdienst gehen. Aber keiner sagt ja, wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du einfach das machen, was Jesus gesagt hat. Und trotzdem glaube ich, dass das eigentlich der Faktor überhaupt ist, wenn man Erfahrungen mit Jesus machen will. Man kann Gott nicht theoretisch kennenlernen, dann hast du vielleicht nachher sein Buch kennengelernt, aber du kennst Gott nicht. Und wenn du wirklich wissen willst, wie Gott ist und wenn du seine Liebe erleben willst und seine Kraft erleben willst, dann wird es nötig sein, das umzusetzen, was Gott sagt. Und du wirst es niemals erleben, dass Gott durch dich spricht, wenn du nicht erstmal anfängst, mit jemandem zu reden. Und du wirst niemals erleben, dass Gott Gebete erhört, wenn du nicht irgendwann mal ein mutiges Gebet sprichst. Und du wirst niemals erleben, dass Gott ein Versorger ist, wenn du nicht irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du Gott als Versorger brauchst. Und wo das, was Gott dir aufgetragen hat, möglicherweise teurer ist als das, was du gerade besitzt. Und so ist es eigentlich mit allem. Es wird immer nur theoretisch bleiben, bis wir an diesen Punkt kommen, wo wir es in die Tat umsetzen und wo Glaube anfängt, teuer zu werden und wo der Glaube sich im Alltag zeigen muss. Und ich würde gerne eine Geschichte euch vorlesen, die John Wimber erlebt hat. Kennt ihr John Wimber? Nicht so viele. Bitte? Genau, John Wimber war ein dicker Mann auf dem Weg zum Himmel, so hat er sich selber immer wieder beschrieben. Also jemand, der auch keine großen Star-Allüren hatte. Und er war einer der Mitbegründer der Vineyard-Bewegung, irgendwie ein sehr prägender Mann in den ersten 2-3 Jahrzehnten von Vineyard, bevor er gestorben ist. Und er war so jemand, der mit dem Übernatürlichen auf sehr entspannte Weise umgegangen ist. Also für einen Amerikaner eine total entspannte Erscheinung. Keiner, der irgendwie rumgehypt hat, keiner in weißen Anzügen, niemand mit einer Stretch-Limo, keine komischen Effekte auf der Bühne, sondern einfach nur irgendwie ganz normal geredet und Gegenwart des Heiligen Geistes eingeladen und für Leute gebetet und es ist einfach passiert. Gott hat sich dazu gestellt, es ist viel Übernatürliches passiert und er war immer noch irgendwie total locker und cool dabei. Und das mag ich total, also ich mag diese ganzen Hype-Sachen nicht, ich mag das irgendwie völlig, wenn die Leute bodenständig sind, die was mit dem Herrn erleben und wenn das keine Menschen mit Star-Allüren sind, sondern wenn es einfach Leute sind wie ich und du und wo du sagen würdest, ja, mit dem würde ich auch ohne Probleme ein Bierchen trinken gehen und das Coole, er würde sogar mitgehen und würde tatsächlich irgendwie mit dir ein Bierchen trinken gehen, ey, dann ist das cool. Und anderes großes Zitat von John Wimber, wo wir gerade irgendwie damit angefangen haben. Irgendwann ist er mal gefragt worden, also zu mehreren Gelegenheiten natürlich, wie er sich denn auf einen Heilungsdienst vorbereitet, weil Vineyard immer viel übernatürliche Heilungen erlebt hat. Und er sagte, naja, ich trinke meine Cola aus, schalte den Fernseher ab und dann geht's los. Vor ein paar Jahren war ich in Dallas, um auf einer Konferenz zu sprechen. Ich sollte abgeholt werden, aber der Fahrer war offensichtlich spät dran und konnte mich nicht finden. Also saß ich am frühen Nachmittag in der Lobby des Hotels und wartete. Es war 14 Uhr und ich sollte um 15 Uhr sprechen. Da kommt eine junge Frau in den Raum und hatte so einen kleinen Koffer dabei. Ich schaute einmal zu ihr hin und wusste, dass sie sich wegen einer Liebesaffäre hier befand. Ich wusste auch, dass sie zugesagt hatte, ohne es wirklich zu wollen. Ich kämpfte ungefähr 5 Minuten lang mit diesem Eindruck. Oh Gott, dachte ich, ich hasse diese Aufträge. Was soll ich ihr sagen? Wie kann ich das ansprechen? Sie sah sehr ordentlich aus. Man kann da nicht einfach hingehen und sagen, du bist gerade dabei, Ehebruch zu begehen. Ich wartete also etwas, bekam aber keine Idee, bis ich zu ihr hinlief. Das war schon immer so. Du bekommst die genauen Eindrücke nicht, bevor du dich aufmachst und losgehst. Als ich dann 1 Meter vor ihr stand, schaute sie hoch. Als sich unsere Blicke kreuzten, kam aus meinem Mund, Sie wollen das nicht wirklich tun. Tränen schossen ihr in die Augen. Was meinen Sie? Sie wollen nicht hier sein. Sie wollen nicht wirklich das tun, worauf Sie sich eingelassen haben. Sie wollen nach Hause gehen, so sauber, wie Sie hergekommen sind. Sie meinte, Was meinen Sie damit? Ich sagte, Sie wissen doch, was ich meine. Da öffnete sie sich und sagte, Ich will wirklich nicht hier sein, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Gehen Sie einfach zum Portier, bitten Sie um einen Zettel und schreiben Sie eine Nachricht. Es tut mir leid, aber ich konnte es einfach nicht. Tschüss. Dann schreiben Sie Ihren Vornamen drunter und gehen. Sie fragte, Das ist alles? Ja, das ist alles, ich verspreche es Ihnen. Also ging sie zum Portier, schrieb einen Zettel, faltete das Papier zusammen und steckte es in einen Brief. Sie schrieb den Namen eines Mannes auf die Vorderseite und sagte, Jemand wird in ein paar Minuten kommen. Können Sie ihm das geben? Ich muss gehen. Und mit jedem Schritt, den sie ging, wurde sie leichter. Sie war so froh, als sie durch die Tür ging. Als sie den Parkplatz erreichte, sprang und rannte sie fast. Wie habe ich ihr das Evangelium vermittelt? Sie weiß mehr über Vergebung als die meisten Leute. Sie versteht Erlösung besser als viele andere. Als sie die Lobby verließ, drehte sie sich um zu mir und fragte, Wer sind Sie? Ich sagte, Das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, für wen ich stehe. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Merken Sie sich diesen Namen. Hey, und das ist ja scheinbar genau das Thema des Gottesdienstes. Das war schon im Vorgebet, das war jetzt gerade so in den Zeugnissen. Gottes Reich im Alltag. Im Alltag diese Chancen wahrnehmen, die Gott uns gibt. Nicht mit dem harten Herzen einfach drüber weggehen, den inneren Schweinehund besiegen und einfach diese kleinen Aufträge annehmen, die Jesus uns immer wieder gibt. Und da bin ich auch überzeugt, dass er sie jedem von uns gibt. Das sind nicht nur ein paar Leute, sondern das sind viele Leute. Das ist im Grunde genommen jeder, dem Gott immer wieder Eindrücke schenkt. Irgendwie jeder von uns wird das kennen, wie dieses Gefühl, dass du jetzt irgendetwas machen kannst. Und das ist, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Das, was wir hier in den Gottesdiensten erleben, das ist ein ganz kleiner Teil von Gottes Reich. Das, was wirklich Gottes Reich ist und wo es wirklich gebaut wird, das ist draußen. Das ist auf der Straße. Gottesdienst ist dazu da, um Leute auszurüsten. Er ist dazu da, dass wir Inspirationen ins Herz kriegen, dass wir vielleicht ein paar Kniffe voneinander lernen können. Er ist dazu da, dass wir im Lobpreis Gott begegnen, füreinander beten, miteinander Gemeinschaft haben und uns darauf vorbereiten, dass wir irgendwann wieder rausgehen und Gottes Reich bauen. Und letzten Endes ist es so, dass das christliche Leben nicht im Gottesdienst endet, so wie das oft ist, so bei Sonntagschristen oder Freitagschristen, wie man es oft sagt, so man ist in der Gemeinde und lebt als Christ und geht raus und lebt wieder ganz normal. Sondern im Grunde müsste es anders sein. Christsein fängt da an, wo du diese Tür verlässt und wieder draußen bist und der Mann und die Frau bist, die Gott in irgendeine Situation schicken kann und da gebrauchen kann. Ich habe neulich in einer anderen Gemeinde gepredigt und habe nachher mit einigen Leuten da gebetet. Und unter anderem auch mit einer jungen Frau, die da für die Gebet wollte, irgendwie um mehr offensiv zu sein und mehr diese Gelegenheiten Gottes zu nutzen. Und ich habe sie nachher gefragt, was sie denn arbeitet. Und sie sagte, ja, ich bin im CPV. Oh, ich glaube, CPV, nie gehört. Wären mir vielleicht ein paar Abkürzungen zu eingefallen, aber ich war auch gerade nicht so spontan. Und sie sagte so, ja, christlicher Polizeiverein. Und ich dachte, abgefahren. Und dachte so, ja, ich bin Polizist. Und ich fand es auf einmal, fand ich es total krass irgendwie, dass ich irgendwie da stehe und mit einer Polizistin bete. Und ich war, bevor ich Christ war, dachte ich, ey, Bullen sind das Schlimmste überhaupt und die müsste es gar nicht geben. Und ich hatte voll den Hass auf alles, was Polizei war. Konnte das überhaupt nicht verstehen, dass die uns verhaften wollten, bloß weil wir irgendwie Drogen genommen haben und Sachen geklaut haben und Dinge kaputt gemacht haben und so. Also fand ich total absurd. Irgendwie kann man doch nicht da irgendwie da mit Polizeigewalt irgendwie gegen vorgehen. Ist doch total normal, irgendwie das zu tun. Und fand es also, fand ich echt fürchterlich. Bin voll froh, dass Jesus mich davon frei gemacht hat, also von allem Hasse, dass ich keinen Menschen mehr hassen muss. Das ist eine total gute Sache, bin ich echt sehr glücklich drüber. Und so fand ich das total abgefahren, dass ich da jetzt mit dieser Polizistin irgendwie beten konnte und dass wir da über das Reich Gottes reden konnten. Und wir haben uns nachher noch so ein bisschen unterhalten und sie hat total geile Geschichten erzählt. Wie sie so allein auf Fahrradstreife ist und dann fährt sie durch den Park und sieht dann wie so ein Penner auf der Parkbank liegen, der irgendwie total fertig ist und Gott legt ihn ihr total aufs Herz. Und sie nochmal zurückgefahren und hat sich irgendwie neben den gesetzt, hat ein bisschen mit dem geredet, haben sich sogar nochmal wieder getroffen und mittlerweile nennt er sie schon beim Vornamen und sie können einfach wieder sitzen und über Gott reden. Oder wie sie mit Leuten, die sie da im Gewahrsam haben, weil sie irgendwas Renitentes gemacht haben, irgendwie dann auch über den Glauben reden kann. Und meinte mir, dass es kaum was Geileres gibt, als in Uniform Zeugnis zu geben und über Jesus zu reden. Ey, und das hat mich so angesprochen, das hat mich echt voll berührt. Und ich dachte so, das bräuchte man mehr. Man braucht mehr Evangelisten bei der Polizei. Und man braucht mehr Seelsorger bei der Polizei. Man braucht mehr Beter bei der Polizei. Und ich denke, was muss das für ein Segen für eine Stadt sein, wenn deine Cops Christen sind? Wenn die Leute irgendwie vor der Streife irgendwie miteinander beten? Und wenn sie wirklich darauf aus sind, Menschen irgendwie zu Jesus zu bringen und Leuten zu dienen. Und das ist nicht nur bei Polizisten so. Also bei Polizisten finde ich den Mangel komischerweise irgendwie am größten. Vielleicht, weil die halt am meisten auch so mit problembelasteten Leuten zu tun haben. Aber es ist eigentlich überall. Was muss es für ein Segen sein, wenn die meisten Postboten einer Stadt Christen sind und ihre ganzen Postrunden, die sich dauernd gehen, zu Gebetsmärschen machen? Und einfach wie jedes Haus segnen, an dem sie vorbeigehen, überall Sprachen betend über die Straßen gehen und proklamieren, dass das Reich Gottes kommt. Wie gut ist das, wenn deine Bankangestellte, die dich betreut, Christ ist. Und wir haben schon so viele Geschichten wieder darüber gehört, wie wo Menschen von uns hier, die in unsere Gemeinde gehen, auf der Arbeit Kontakte zu Nichtchristen gekriegt haben und über das Evangelium geredet haben, wo Leute irgendwie aus unserer Gemeinde oder die hier in Gottesdienst gekommen sind, mit Leuten gebetet haben auf der Arbeit. Und ich glaube, sogar ein paar Fälle hatten wir gehabt, wo Leute Christ geworden sind dadurch. Und das ist, wo Gottes Reich sich ausbreitet. Und wir sollten auf keinen Fall irgendwie darauf reinfallen, dass wir meinen, dass es ein paar Leute gibt, die das Reich Gottes bauen, meistens dann auch noch die dafür bezahlt werden und Bücher schreiben und solche Sachen, sondern dass wir echt wissen, Gott kann das mit jedem machen. Gott kann das mit dir machen, genauso wie es mit mir machen kann und mit jedem anderen auch. Wir brauchen nicht irgendwelche komischen geistlichen Helden, sondern wir sollten erkennen, dass Jesus bei uns genau der gleiche ist, wie bei einem John Wimber und bei was weiß ich wem. Und dass Gott mit uns genau das gleiche machen kann, wie mit denen. Und es ist echt unser Erbe, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Es ist das, was Jesus uns gegeben hat, dass wir Erfahrungen mit ihm sammeln können. Und dass wir die gleichen coolen, spannenden Geschichten haben können, wie jeder andere auch. Und der Ort, wo das passiert, ist der Alltag. Ist ganz einfach der Alltag. Wir haben vor 2 Jahren oder sowas hatten wir mal vor, einen großen evangelistischen Gottesdienst zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. War hin und wieder im GEMA mal gesagt worden, in Gottesdiensten hatten wir es glaube ich auch. Und wir haben versucht, hier eine andere Location dafür zu kriegen und sind immer wieder hingehalten worden. Und dann kam keine Zusage und wieder nachgefragt und wieder hingehalten worden. Und letzten Endes ist nichts daraus geworden, auch wenn sie bis heute nicht korrekt und vernünftig abgesagt haben. Aber es ist schon klar, das gibt irgendwie keinen mehr. Ich fand es damals echt ziemlich frustrierend. Und mittlerweile denke ich, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist, weil Gottes Reich sich nicht in erster Linie durch große Gottesdienste ausbreiten wird, sondern da, wo jeder von uns ist. auf der Arbeit und in der Familie und in der Schule und wo immer man gerade ist. Und ich wollte euch da einfach Mut machen, weiterzugehen auf dem Weg und nicht davon auszugehen, dass das, was ihr beruflich macht, irgendwie minderwertig ist. Und nicht darauf zu warten, dass ihr irgendwann in irgendeinen geistlichen Dienst kommt, da kommt sowieso kaum einer rein. Sondern wie das ihr wisst und wie das Gott euch da haben will und da gebrauchen kann, wo ihr gerade seid. Und Gottes braucht natürlich Hauptamtliche, aber das ist nicht irgendwie die Art, wie Gott sein Reich baut, sondern Gott baut sein Reich durch uns, durch jeden von uns. Als Jesus gegangen ist und ihn diesen Auftrag gegeben hat, den ich gerade schon zitiert habe, wo es darum ging, alle Menschen zu Jüngern zu machen, da hat die Gemeinde das komischerweise superschnell vergessen. Es ging gleich nach Pfingsten irgendwie richtig gut los und Petrus hat gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt, aber das war mehr oder weniger ein Zufallstreffer. Es war gerade ein großes religiöses Fest, es waren super viele Menschen in der Stadt und der Heilige Geist ist gekommen und man konnte gar nicht anders als vor Ungläubigen predigen. Und danach ist erstmal 3 Jahre nichts Evangelistisches nach außen passiert. 3 Jahre war Christentum eine reine Jerusalemer Sache. Man hat sich mit den Juden gestritten, man hatte Probleme mit den weltlichen Autoritäten, man hat dauernd im Gefängnis gesessen, man hat die Gemeinde gebaut, man hat sich theologische Profile gegeben, man hat interne Gemeindeschwierigkeiten gehabt, man musste Strukturen aufbauen und so weiter und so weiter. Und darüber ist der Auftrag Gottes eigentlich total in die Vergessenheit geraten. Und dann in Apostelgeschichte 8, da geht's dann eigentlich erst so richtig los wie mit der Mission. Da stirbt der erste christliche Märtyrer, Stephanus. Verfolgung erreichte ein so krasses Maß, wie das fast alle Christen aus Jerusalem geflohen sind. Bis es dann, wie es in Apostelgeschichte 8, Vers 2 heißt, bloß noch die Apostel alleine dann in der Stadt gewesen sind. Die haben dann wieder zu 12 Hauskreis gemacht. Und alle anderen Christen waren weg. Die waren irgendwo in der Umgebung sich verstecken und natürlich nicht nur sich verstecken, sondern Gemeinden gründen. Und sind überall in die umliegenden Ortschaften gegangen, haben Gebetsgrüppchen gemacht und wir haben sich in den Synagogen getroffen, haben die theologischen Streitigkeiten mit den Juden dahin gebracht und haben einfach Reich Gottes gebaut. Und der Punkt daran ist, dass sich das Reich Gottes nicht ausgebreitet hat, als die Apostel irgendwann kapiert haben, ja genau, das, was wir hier machen, das ist nicht hundertprozentig das, was Jesus uns aufgetragen hat. Und wir gehen jetzt los, wir 12 und die anderen bleiben einfach mal zu Hause und beten. Sondern diese richtige Ausbreitungswelle des Reiches Gottes kam, als die Apostel da geblieben sind. Und alle anderen sind losgegangen und haben ihren Job wahrgenommen, den sie als Knechte Christi haben. Und haben das Reich Gottes dahin getragen, wo sie hingegangen sind. Einer von diesen nicht hauptamtlichen Evangelisten war Paulus. Komischerweise kennt man den immer hauptsächlich als Apostel und man hat irgendwie dann automatisch so den Eindruck, dass er jemand war, der angestellt war und der 100% seiner Zeit ins Reich Gottes investieren konnte. Aber tatsächlich war Paulus selber jemand, der über weite Teile seines Lebens ganz normal gearbeitet hat. Der in der Campingindustrie gearbeitet hat und Zelte genäht hat. Zeltmacher. Und das ist diese coole Geschichte in Apostelgeschichte 18, das müsst ihr auch mal nachlesen, das ist eine Bekehrungsgeschichte, also es ist jetzt nicht mit Übergabegebet und so, aber man kann in der Geschichte erkennen, wie das da 2 Leute sich bekehrt haben, nämlich Priska und Aquila, ein Ehepaar aus Italien, und die hat Paulus kennengelernt auf der Arbeit. Die waren Zeltmacher wie er. Und Paulus kam in die fremde Stadt rein und ist dann, weiß ich, auf den Marktplatz gegangen oder wo auch immer sich die Zeltmacher damals getroffen haben und hat einfach mit denen Zelte gebaut. Und dann kam er mit der Zeit ins Gespräch. Man leiht sich dann vielleicht mal eine Nadel aus. Man tauscht Schnittmuster aus für Zelte. Man redet wieder drüber, was gerade besonders gut in welcher Gegend geht und welche Tierhaut besonders regendicht ist und diese ganzen Sachen, die man als Zeltmacher so macht. Ich kenne mich da aus, ich bin selber Zeltmacher. Das mal studiert, Zeltmacherologie. Und ja, es ist ein super Job, also kann ich euch voll empfehlen. Wenn du noch keine Ausbildung hast, dann mach mal eine Ausbildung zum Zeltmacher. Geh auf jeden Fall zum Arbeitsamt und sag, nee, ich möchte einen biblischen Beruf ergreifen, ich wär gerne Zeltmacher. Und dann vergiss auf keinen Fall, hier hinzukommen und Zeugnis darüber zu geben, was der Arbeitsbeamte gesagt hat. Hey, die beiden Leute haben darüber Jesus kennengelernt. Ganz normal auf der Arbeit. Also es gibt irgendwie so viele, also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr irgendwie biblische Modelle dafür, wo das Reich Gottes sich genauso ausgebreitet hat. Und ich möchte einfach diesen Gedanken in euer Herz legen. Ich weiß, dass super viele von euch das schon haben. Und wenn du es schon hast, irgendwie, dann sei ermutigt davon. Wenn du es nicht hast, irgendwie, dann nimm den Gedanken einfach mal auf, dass du nicht zufällig da bist, wo du bist, sondern dass Gott dich da gebrauchen kann. Und wenn es unser Wunsch ist, dass Gott an die dunkelsten Orte kommt, dann kann das kein Zufall sein, dass du vielleicht in der beschissensten Firma arbeitest, die es im Bergischen Land gibt. Und viele Christen sagen das, wenn ich mit denen rede, irgendwie, ey, mein... Ihr müsst ja jetzt auch nicht hier den Namen eurer Firma auf die Predigtkassette sprechen oder so. Aber das ist doch echt so, wenn ich mit so vielen Christen, mit denen ich rede, wie habe ich nachher das Gefühl, wie dass die echt im fürchterlichen Laden arbeiten, ihr Chef ist der Antichrist und wie ihre Kollegen mobben sie die ganze Zeit nur und es ist die totale Hölle auf Erden, in gerade diesem Betrieb zu sein. Und ja, ich meine, wenn... Ey, und wenn du das bist, wenn du sagst, ja, bei mir ist es genau so, dann ist das vielleicht genau der Ort, an den du hingehörst. Und dann ist das vielleicht nicht angenehm, da zu sein. Aber dann ist das vielleicht, bist du gerade irgendwie der Typ und die Frau, die Gott dahin gebracht hat, um dahin Licht zu bringen. Und das ist eh immer so komisch. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal gebetet, Gott, lass mich Licht sein. Ich habe das so oft gebetet. Irgendwie da wollte ich immer ein Leuchtturm gleich sein, nicht nur eine kleine Kerze, das hat mir nie gereicht. Irgendwann dachte ich, Gott, lass mich eine Fackel für dich sein. Und dann fielen mir auf einmal Leuchttürme ein, diese rot-weiß gestreiften Dinger mit einer Lampe oben drauf. Und ich dachte mir, Mann, Fackel reicht auch nicht, ich will ein Leuchtturm sein. Und was wir bei diesen Gebeten komischerweise vergessen, ist, dass ein Leuchtturm Dunkelheit braucht. Und wenn wir dann in einer Situation sind, wo richtige Dunkelheit ist, dann will auf einmal keiner mehr ein Leuchtturm sein oder eine Fackel oder sonst was, sondern dann sind die Gebete eigentlich bloß, Herr, bring mich da raus, lass mich doch woanders hinkommen, mach doch, dass das alles nicht so schlimm ist, ich möchte da nie wieder hingehen. Und dann ist nicht mehr irgendwie so dieser Wunsch da, Licht in die Finsternis zu bringen. Und vielleicht sollten wir an dem Punkt einfach mal umdenken und sagen, hey, das ist der Ort, an dem ich bin und an dem mein kleines Licht leuchtet. Und diese Firma wird mein Licht nicht auskriegen, sondern im Gegenteil, mein Licht wird ansteckend sein. Andere Leute werden dieses Licht annehmen und es wird sich ausbreiten. Jesus hat mal gesagt, dass die Felder reif zur Ernte sind. Er guckt über eine riesige Menschenmenge und es war etwas Prophetisches, was er gesagt hat. Ja, die Felder sind reif zur Ernte, womit er meinte, dass die Menschen reif dafür sind für das Reich Gottes. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie dass die Felder wirklich reif zur Ernte sind. Wenn wir mit irgendwelchen Ungläubigen reden, dann kommt es uns nicht so vor, als ob die reif dafür wären, ins Reich Gottes zu kommen. Und dennoch ist das, was Jesus gesagt hat, die Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit. Und wenn Jesus sagt, die Menschen sind bereit, ins Reich zu kommen, dann muss es so sein. Und dann sollten wir vielleicht einfach mal unseren Blick darauf richten und sagen, okay, die Felder sind reif zur Ernte. Mein Feld hier ist reif zur Ernte. Auch wenn ich das noch überhaupt nicht sehe und wenn man noch einen prophetischen Blick dafür braucht, wenn man noch ins Unsichtbare gucken muss, um das zu sehen. Aber ich weiß, dieses Feld ist reif zur Ernte und ich will ein Erntearbeiter sein und ich will erleben, wie Gottes Herrlichkeit gerade in diese Situation hineinkommt. Das war, hatte ich gar nicht vor zu sagen, aber irgendwie das ist mir gerade ganz, ganz stark irgendwie auf der Seele oder irgendwie ein Eindruck oder sonst was. Ey, dass wir lernen müssen, umzudenken an diesem Punkt und das anzunehmen, dass wir vielleicht manchmal absichtlich in den dunkelsten Situationen drin sind und dass einfach das die Situationen sind, in denen wir am meisten ausrichten können mit Gott. Und dass wir es uns abgewöhnen sollten, dann immer drunter zu leiden und darüber zu jammern und zu hoffen, dass wir bald da rauskommen, sondern lieber anfangen sollten zu beten, für das Gott durch uns wirkt. Und dass die Situation, in der wir sind, sich verändert, dadurch, dass wir Menschen sind, die mit der Kraft Gottes da sind. Und das Wort Gottes sagt, dass wir alles vermögen durch den, der in uns ist. Also muss es möglich sein, Gottes Reich dahin zu bringen, wo wir eben gerade sind. Und du kannst nicht irgendwo arbeiten, ohne dass Jesus dabei ist. Du kannst nicht etwas sagen, ohne dass Jesus mitspricht. Du kannst nicht für Leute beten, ohne dass Jesus Amen dazu sagt. Das geht nicht, weil Jesus bei dir ist. Er ist immer in dir. Und das sollte reichen, um diesen Job auszuführen, den wir haben. Ich bin ehrlich gesagt zutiefst davon überzeugt, dass Gemeinde immer ihr Potenzial erreichen wird, wenn wir uns nicht selber davon betrügen lassen und wenn wir die Motivation mitbringen, die Dinge zu tun, die Jesus uns aufgetragen hat. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, nicht anders möglich, als dass Gottes Reich sich ausbreitet, wenn wir alle mit so einem Blick durch die Welt gehen, dass wir sagen, okay, hier bin ich und wo ich bin, da ist der Himmel und ich will jetzt erleben, was Gott machen kann. Wenn du mit der Einstellung reingehst, wird es unmöglich sein, nicht zu erleben, dass Gott handelt. Und dann wird es nachher in der Summe unmöglich sein, dass nicht Gottes Reich sich im großen Stil ausbreitet und dass eine ganze Stadt vielleicht mal errettet wird. Amen. Halleluja. Ja, ich würde gerne noch mal eben beten. Heiliger Geist, ich danke, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du anfängst mit uns zu reden. Ich bitte dich, dass du unseren Herzen sprichst. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns eine Reich Gottes Perspektive gibst. Gerade in den Bereichen, wo wir es jetzt noch nicht haben. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht nur weltlich auf die Sachen gucken, in denen wir stehen, sondern dass wir diesen geistlichen Blick haben, den Jesus hatte, als er diese Menschenmenge gesehen hat. Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht immer nur fiese Leute sehen, sondern dass wir das sehen, was du in diesen Menschen siehst. Ich bitte dich, dass wir durch diese Welt gehen und deinen Blick haben und dein Gehör haben, dein Gespür haben und dass wir einfach wissen, was du machen möchtest. Halleluja. Lass uns noch mal ein bisschen beten, bevor wir mit dem Lobpreis anfangen. Gott, gerne durcheinander beten, also ihr müsst kein Gänsemarschgebet machen. Ihr müsst nicht darauf warten, dass die anderen aufhören zu beten.